herzlichen Dank, dass ich heute einmal hier bei Ihnen sein darf, in Ihrer Gemeinde hier in Duisborn. Wir wissen uns mit Dr. Kochlovius schon seit langem verbunden. Ich war hier in Kreling Student, als er noch Studienleiter gewesen ist. Johann Hesse und ich, wir kennen uns seit einiger Zeit auch. Und ich freue mich, hier mit Ihnen gemeinsam diese Zeit verbringen, diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Mein Name ist Wolfgang Nestvogel. Ich bin der Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde in Hannover. Einige haben vielleicht schon mal auf unserer Homepage nachgeguckt, www.beg-hannover.de. Wenn Sie mal an einem Sonntagvormittag sich ganz vereinsamt fühlen, dann können Sie um 10.30 Uhr dort immer den Gottesdienst über den Livestream mitbekommen. Heute haben Sie mir dieses Thema gestellt im Rahmen der Reihe zu den Geboten. Und zwar heißt es das fünfte Gebot, die Würde der Eltern. Und als Ausgangsbibelvers steht hier 2. Mose 20, Vers 12. Sie wissen, das ist der berühmte Abschnitt aus den 10 Geboten, wo Gott dann sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Das Gebot der Elternehrung, die Würde der Eltern. Und meine Predigt soll auch genau diesen Titel haben mit einer kleinen Ergänzung. Die Würde der Eltern ist unantastbar. Die Würde der Eltern ist unantastbar. Lassen Sie mich zu Beginn noch einmal beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns Menschen deine Schöpfungsordnung geschenkt hast, Herr. Dass du uns ein Konzept mit auf den Weg gegeben hast, nachdem unser Leben gelingen soll. Dass du genau weißt, was wir brauchen, Herr. Und du siehst, wie dieses Konzept zu allen Zeiten, aber in unserer Zeit besonders angegriffen wird durch den Zeitgeist, Herr. Und durch viele Strömungen in der Politik, in der Gesellschaft. Herr, wir bitten dich, lass uns umso mehr verstehen, was unsere Aufgabe ist als Eltern, aber auch als Kinder, als Großeltern, als alle, die in irgendeiner Weise Verantwortung für Kinder tragen. Und gib, dass wir dich dadurch ehren, wie wir miteinander leben, Herr. Und jetzt bitten wir dich, an diesem Nachmittag für uns alle nochmal um Konzentration, dass wir mit Freuden dein Wort studieren und wirklich dadurch dir begegnen und gestärkt werden für die neue Woche, die vor uns liegt. Amen. Amen. Zum Stichwort Eltern muss ich vielleicht noch aufdecken, dass ich selber auch Vater bin. Wir haben 2 erwachsene Kinder, die inzwischen auch wieder verheiratet sind und 2 Enkel. Eine von denen, die Leonie, hat heute ihren 2. Geburtstag. Also, von daher bin ich mit diesem Thema Eltern und Kinder auch ein wenig aus eigener Erfahrung vertraut. Die Würde der Eltern ist unantastbar. Mein Papa ist der Beste, sagte die kleine Anna mit strahlenden Augen. Für Anna war das ganz selbstverständlich. Sie lebte in einem geborgenen Zuhause. Sie konnte erzählen, wenn sie etwas auf dem Herzen hatte. Sie wurde in den Arm genommen, wenn sie traurig war. Also nicht, dass Papa immer zu Hause gewesen wäre. Der musste ja zur Arbeit gehen. Aber wenn er Zeit hatte, dann tobte er mit Anna durch den Garten und er schoss den Fußball manchmal sogar in Mamas Beete. Und dann schimpfte Mama kurz, aber man merkte, dass sie es nicht böse meinte. Unser Papa ist der Beste. Darin waren sich alle einig. Und Anna konnte in einer solchen Familie leben. Ja, also wenn es, wie gesagt, nach den politischen Meinungsmachern ginge, dann würden nicht mehr viele kleine Kinder ihre Welt und vor allem ihre Familie, ihre Eltern mit Annas Augen betrachten. Papa und Mama ganz selbstverständlich. Söhne und Töchter, die genau wissen, wo sie hingehören und die deshalb auch wissen, wer sie sind. Eine heilsame Selbstverständlichkeit, ganz natürlich, ganz normal. Ganz ohne Gendertraining, ganz ohne Sozialeinrichtungen, ganz ohne Jugendamt. Einfach nur Familie, die ihr Leben selber ordnet und die ihre Maßstäbe aus der Bibel gewinnt. Die Würde der Eltern ist unantastbar, weil Gott ihnen diese Würde geschenkt hat. Nun, wir wissen, dass der Angriff auf die kostbare Schöpfungsordnung nicht neu ist. Und wir wissen, wie gezielt Väter und Mütter, Männer und Frauen angegriffen werden, wie man uns heute einreden will, die binäre Grundstruktur der Menschen, also dass die Menschheit aus Männern und Frauen besteht und dass eine normale Familie Mutter, Vater, Kind oder Kinder im Plural möglicherweise ist und nichts sonst. Also das, was die Bibel als ein ganz normales, von Gott vorgesehenes Konzept lehrt und verbindlich für uns vorgibt, für uns Menschen. Das wird von den unterschiedlichsten Seiten, Sie wissen das, immer mehr in Frage gestellt, angeschossen, in Zweifel gezogen. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns vergewissern, was sagt die Bibel eigentlich darüber? Und was sagt die Bibel zum Beispiel auch über Väter? Wir wissen, dass der Neomarxismus ganz massiv auch von einem glühenden Vaterhass geprägt ist. Professor Huntemann, der hier früher auch in Krelingen häufiger Vorträge gehalten hat, der hat das schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gut dargelegt, dass das Menschenbild des Neomarxismus, und der Neomarxismus ist ja immer noch die herrschende Ideologie unserer Zeit, die den Zeitgeist weitgehend bestimmt, die prägt auch, nach welchen Maßstäben etwa die meisten Pädagogen erzogen werden und so weiter. Dieser Neomarxismus ist geprägt von einem glühenden Vaterhass. Und dahinter, so Professor Huntemann, steckt letztlich eine Rebellion gegen den allmächtigen Gott, der sich uns eben als Gott der Vater offenbart hat, der den Anspruch erhebt, das Urbild von Vaterschaft zu sein, an dem sich alle anderen Väter und jede Art von Vaterschaft ausrichten soll. So hat es ja auch Paulus gesagt in Epheser 3, Vers 14 und 15. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nach dem jede andere Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt ist. Es kommt von Gott. Also jede menschliche Vaterschaft ist von Gottes Vatersein abgeleitet und sollte ein Rückverweis auf ihn sein. Aber nicht nur die Väter werden angegriffen, sondern die Mütter genauso. Und wir wissen, dass der militante Feminismus auch eine Munition zu dieser Attacke beigesteuert hat. Er hat die Schöpfungsordnung lächerlich gemacht, das Miteinander von Männern und Frauen zusätzlich vergiftet, die Pädagogik durchsetzt. Jungs sollen möglichst nicht mehr zu Vätern erzogen werden und Mädchen nicht mehr zu Müttern. Und einige wollen ja sogar Produktwerbung verbieten, bei der Frauen in ihrer klassischen Rolle zu sehen sind und dabei auch noch zufrieden wirken, ja? Also eine Frau, die fröhlich ihre Familie bekocht etwa und dabei noch glücklich aussieht, die soll es nach einigen Meinungsmachern in der Werbung möglichst nicht mehr geben, weil man damit ja Stereotypen festschreiben würde. Das ist die Stimmung, in der wir uns gesellschaftlich bewegen, sobald wir das Radio einschalten, sobald wir Fernseh-Talkshows sehen oder auch nur in die Presse schauen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Frage stellen nach der Würde der Eltern. Und ich möchte dies heute Nachmittag mit Ihnen gemeinsam tun, indem wir uns ein Elternpaar aus der Bibel besonders anschauen. Ein Elternpaar, an dem wir ablesen können, was Würde der Eltern in besonderer Weise bedeutet. Und dieses Elternpaar wird beschrieben im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel, ab Vers 5, da geht es los. Es sind Zacharias und seine Frau Elisabeth. Und Sie wissen, das sind die Eltern von Johannes dem Täufer. Und wir wollen schauen, was Gott uns dort über diese Eltern zeigt. Und daran werden wir deutlich erkennen können, was die Würde der Eltern eigentlich ausmacht, was sie konstituiert, wie wir sagen werden, was sie gewissermaßen aufbaut. Denn Kinder können nicht die Würde der Eltern aufbauen. Kinder sollen die Würde der Eltern achten. Aber Kinder können ihren Eltern keine Würde geben, sondern diese Würde der Eltern kommt von einer viel höheren Stelle, von einer höheren Warte, nämlich von Gott selbst. Und deswegen ist die Würde der Eltern unantastbar, weil sie von Gott stammt. Und wir wollen jetzt uns miteinander dieses Ehepaar anschauen, das auch in einer bewegten Zeit als Eltern von Gott eine besondere Verantwortung übertragen bekam. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie bitte mit mir auf Lukas 1, Lukas 1 ab Vers 5. Ich werde das aber auch immer jeweils vorlesen, so dass Sie alle das hoffentlich gut mitverfolgen können. Zu der Zeit des Herodes, also wir beginnen mit Vers 5, Lukas 1 ab Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig, und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hoch betagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er. Und es kam Furcht über ihn. Sie haben es gemerkt, Lukas, der Historiker, beginnt typischerweise mit einer geschichtlichen Einordnung. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebt ein Priester und so weiter. Das ist ganz typisch für Lukas, so beginnt er auch die Weihnachtsgeschichte. König Herodes, das wissen wir, regierte die Region Judäa, ja im Auftrag der römischen Weltmacht. Er war so vergleichbar einem Ministerpräsidenten vielleicht von 37 vor bis 4 vor Christus. Und Sie wissen, dass Jesus etwa 7 vor Christus wahrscheinlich geboren wurde. Diese Zeitrechnung ist ja erst später dann berechnet worden. Die haben ja nicht direkt aus der Bibel. Und so hat der Herodes wahrscheinlich noch so 3 Jahre lang Jesus mitbekommen. So, und wir wissen, dass Zacharias und seine Frau Elisabeth aus einer sehr angesehenen Sippe kamen. Sie stammten beide aus der Linie Aaron, aus verschiedenen Nachkommenschaften Aarons ab, dem ersten Priester Israels. Und Elisabeth war wahrscheinlich eine Priestertochter und sie hatte wieder einen Priester geheiratet. Das ist doch immerhin ein gutes Zeichen gewesen, dass ihr das Priestertum nicht verleidet worden war durch ihren Vater. Nun müssen wir wissen, damals gab es im Lande mehr als 20.000 Priester, die ihren Dienst größtenteils im Ehrenamt ausübten. Das war so der Normalfall. Es gab ein paar Profis, aber die meisten waren ehrenamtlich. Auch Zacharias war ziemlich unbekannt wahrscheinlich, er war kein Prominenter in der religiösen Szene, er war vorher nicht groß aufgefallen und hier lesen wir, dass er und seine Frau beide fromm vor Gott lebten. Sie nahmen Gott ernst und aus der Tatsache, dass das hier steht, können wir auch schließen, dass das auch für Priester nicht selbstverständlich war, fromm zu sein. So wie es heute auch für Pastoren nicht selbstverständlich ist, gläubig zu sein. Nur weil er einen Talar trinkt und ein Bäffchen umhat, muss er noch lange nicht gläubig sein, ja? Nicht überall, wo Pastor draufsteht, ist auch Pastor drin, könnte man sagen. Aber bei Zacharias, da war Pastor drin. Sie waren wirklich ein gläubiges Ehepaar. Die machten das aus Überzeugung. Und auch in ihrem Leben gab es einen wunden Punkt. Ein Punkt, den Lukas bei seiner Personenbeschreibung gleich nennt in Vers 7. Und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar. Und beide waren hochbetagt. Das heißt, es war auch nicht anzunehmen, dass sich daran noch was ändern würde. Und wir müssen wissen, Kinderlosigkeit war damals für viele Leute eine Schmach. Von Gott her überhaupt nicht. Aber die Leute haben das so gesehen. Ah, die hat kein Kind. Die können keine Kinder kriegen. Und das war natürlich für die Eltern auch nicht immer leicht. Beziehungsweise für Mann und Frau nicht immer leicht. Sie waren ja keine Eltern in dem Sinne. Und bestimmt haben Zacharias und Elisabeth oft für ein Kind gebetet. Am Anfang ihrer Ehe bestimmt noch voller Hoffnung. Und dann läuft ihnen die Zeit davon und die Jahre gehen ins Land und irgendwann macht sich die Erkenntnis breit, wir müssen uns wahrscheinlich damit abfinden. Wir können keinen Sinn darin erkennen. Unser kleines Kind hätte es bei uns so gut, wir würden mit ihm beten, wir würden dieses Kind auf Gott hinweisen. Wir könnten so schöne Dinge miteinander tun. Wissen Sie, auch für gläubige Menschen gibt es solche Punkte und der Kinderwunsch ist ja nur ein Beispiel. Hinter die kommen wir einfach nicht mehr zurück. Irgendwann schlägt eine bestimmte Tür zu und da wissen wir, diese Tür bekommen wir nicht mehr geöffnet. Oder Ereignisse sind da, die können wir nicht ungeschehen machen. Oder Erinnerungen in unserem Leben, die wir nicht mehr auslöschen können. Und dann ist die spannende Frage auch immer, an welchen Stellen sollen wir um Änderung kämpfen? Wo sollen wir uns dagegen aufbäumen und auch beten, Herr, bitte ändere es? Und wo müssen wir das einfach aushalten? Und uns darunter fügen. Das ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Und wenn das dann weitergeht, dann lauert irgendwann die Gefahr der Bitterkeit. Dass wir irgendwann anfangen, Gott Vorwürfe zu machen, weil wir einfach seine Entscheidung nicht verstehen. Und sollten Sie so etwas kennen, dann müssen Sie wissen, es gibt nur eine einzige Anlaufstelle, die Ihnen in dieser Situation dann helfen kann. Und das ist wirklich Gott selbst. Wenn Sie so einen Punkt in Ihrem Leben haben, über den Sie nicht hinwegkommen und wo Sie einfach drohen, bitter zu werden, gehen Sie zu Gott. Manchmal kann es eine Hilfe sein, dass man eine vertrauensvolle Person noch mit dazu nimmt und sagt, bete mit mir für diese Sache. Aber die entscheidende Ansprechstelle ist für uns immer der Herr selbst, der Herr Jesus Christus. Und Gott hat einen Weg. Gott hat die beiden Eheleute so bewahrt, dass sie an ihm nicht verzweifelt sind. Das ist so schön. Zacharias und Elisabeth sind nicht verzweifelt daran. Es hat sie nicht bitter gemacht. Sie haben das aus Gottes Hand annehmen können. Und Zacharias hat nicht den Dienst quittiert, er hat nicht gesagt, also Herr, wenn du uns das nicht schenkst, dann will ich auch nicht mehr Priester sein, hat er nicht gesagt. Aber es blieb eine offene Wunde, es blieb eine Not in ihrem Herzen. Und dann kommt dieser eine Tag. Und wir lesen, was da passiert. Es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Dieser Tag sollte der absolute Höhepunkt seiner Priesterlaufbahn werden. Wir hatten ja schon gesagt, 20.000 Priester. Diese 20.000 Priester waren aufgeteilt auf 24 Dienstgruppen, die noch auf die Zeit Davids zurückgingen. Dann kann man das ja ausrechnen, so rund 830 Priester pro Dienstgruppe. Diese 24 Dienstgruppen waren nicht alle gleichzeitig im Dienst, sondern nur zu den großen Festen. Und zwei Wochen pro Jahr war jede Abteilung in Jerusalem im Einsatz und dann ging es zurück in die Provinz und jeder ging wieder so seinem bürgerlichen Beruf nach. Und in dieser Woche war Zacharias Dienstgruppe im Einsatz in der Hauptstadt. Und das hieß, zweimal täglich, einmal morgens, einmal abends, wurde das Räucheropfer im Tempel dargebracht. 2. Mose 30 können Sie das nachlesen. Und immer durch einen anderen Priester. Und wer von den Priestern drankam, von den 830, das wurde durch Losverfahren festgelegt, nach allem, was wir wissen. Und jeder Priester durfte im Laufe seines Lebens nur einmal drankommen. Das war die Regel. Einmal im Leben, durch Los, innerhalb dieser zwei Wochen, die sie jeweils pro Jahr dort waren. Und Sie können sich das ausrechnen, bei mehr als 800 Kollegen war die Chance für den einzelnen Priester minimal. Und an diesem Tag fällt das Los ausgerechnet auf Zacharias. Das war für ihn wie ein Sechser im Lotto. Ja? Das war für ihn die einmalige Chance. Heute darfst du der Priester sein. Und Gottes Bote trifft ihn dort an. Und haben Sie es gemerkt, der spricht den Zacharias gleich auf seine Herzensnot an. Aber der Engel sprach zu ihm, und für Zacharias war es auch erschreckend, einen Engel zu sehen, der sah auch nicht jeden Tag einen Engel. Das war auch sehr, sehr außergewöhnlich. Und der Engel spricht zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Der wusste sofort, was die Not im Leben von Zacharias war. Und in diesem Moment, da weiß Zacharias endgültig, dass Gott ihn niemals vergessen hatte, ihn und seine Elisabeth. Dass er ihre Not nicht übersehen hatte, dass er ihre Traurigkeit gewusst hatte. Das hätte auch gegolten, wenn es anders ausgegangen wäre. Aber jetzt weiß er es. Und hier bekommen wir die erste Antwort auf unsere Frage, was macht wohl die Würde der Eltern unantastbar? Und die erste Antwort, die wir hier finden, unsere Kinder werden uns von Gott anvertraut. Das macht die Würde der Eltern unantastbar. Unsere Kinder werden uns von Gott anvertraut. Das sagt der Engel auch hier. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und deshalb sollst du ihm seinen Namen geben. Und er wird dir, Vers 14, Freude und Frohlocken bereiten. Und dann wird er auch für andere wichtig werden. Aber auch dir. Er wird euch anvertraut. Das ist die Grundlage der Würde der Eltern. Unsere Kinder werden uns von Gott anvertraut. Und Zacharias kannte natürlich Psalm 127, Vers 3, wo steht, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Und dann in Vers 5, wohl dem, der seinen Köcher voll hat damit. Gott kann auch Menschen ein voll erfülltes Leben schenken, die keine Kinder bekommen als Ehepaare. Ich kenne bewundernswerte Ehepaare auch in unserer Gemeinde, denen Gott keine Kinder geschenkt hat, obwohl sie es gewünscht hätten. Und die sich aber so einsetzen und die das so aus Gottes Hand nehmen und die Zeit, die sie dadurch haben, eben für anderes wirklich nutzen. Obwohl sie auch manchmal sagen, ja, wir hätten gern Kinder gehabt. Also unser Glück und die Vollwertigkeit unseres Lebens als Ehepaar hängt nicht davon ab, dass wir Kinder haben. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und genauso muss man sagen, auch das Glück einer einzelnen Person. Natürlich wünschen sich die meisten Menschen zu heiraten, ganz klar. Aber wenn Gott einen Menschen anders führt, und zwar so führt, dass dieser Mensch ein Leben als Single führt, dann kann auch dieses Leben ein voll erfülltes, reiches, von Gott reich beschenktes Leben sein. So wie Gott uns führt. Aber wenn Gott uns Kinder schenkt, dann wissen wir, sie sind uns von ihm anvertraut. Und halten Sie das bitte fest, Gott lässt sich sein Schöpferrecht nicht aus den Händen reißen. Und darin liegt die Würde der Eltern. Gott lässt sich sein Schöpferrecht auch nicht von Forschern aus den Händen reißen, die mit medizinischer Technologie selber Schöpfungsmacht ausüben wollen. Und Gott lässt sich sein Recht auch nicht von Frauen aus den Händen reißen, die für sich das Recht auf ein Kind fordern, wie ein Privatbesitz, unabhängig vom biologischen Vater. Und inzwischen gibt es ja sogar Männerpartnerschaften, wo das gefordert wird. Ich erinnere nur an die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die das im Sommer letzten Jahres so berichtete, wonach, Zitat, immer öfter lesbische Frauen, die mit schwulen Männern ein Kind gezeugt haben, diesen biologischen Vätern danach den Umgang mit ihren Kindern verweigern. Also sie wollen die quasi zur Zeugung des Kindes sagen, so, da wollen wir nichts mehr mit euch zu tun haben. Und wissen Sie, was dahinter steckt? Dahinter steckt diese perfide Idee, man könnte Menschen herstellen. Man könnte Menschen herstellen und dann aus ihrem biologischen Zusammenhang gewissermaßen herausreißen. Nach christlichem Verständnis ist das eine Perversion von Elternschaft. Es ist gegen jede biblische Ethik. Gott sagt Vater, Mutter und Kind. Das ist die Würde der Eltern, dass ihnen das Kind geschenkt wird. Und selbst wenn innerhalb einer Ehe eine Schwangerschaft durch künstliche Befruchtung entsteht, das kann ja auch mal sein, dann bleibt doch das Gelingen und, wenn ich das so sagen darf, das Endergebnis davon abhängig, was Gott daraus macht. Und wissen Sie, viele atheistische Zeitgenossen, die ahnen das. Die sprechen dann ganz mystisch von der Natur. Ja, das hat die Natur so gemacht, wie von einer Person. Ja, aber das ist ja auch nur Wortgeklingel. Die Bibel ist da viel, viel nüchterner. Die Bibel sagt uns klipp und klar, wie es der Wirklichkeit entspricht und wie es etwa im Psalm 127 steht: Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, wacht der Wächter umsonst. Und dann Vers 3, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Kurz und knapp und klar. So ist das. So. Und wenn einer das gelernt hatte, dann waren das Zacharias und Elisabeth, dass sie wussten, das Geheimnis neuen Lebens ist für uns nicht verfügbar. Wir können das nicht erzwingen. Es liegt in Gottes Händen. Er ist uns von Gott jetzt anvertraut. Und Sie wissen, wenn wir jetzt noch diesen Sohn bekommen, wenn wir den jetzt in unsere Familie bekommen, dann bekommen wir den nicht aus Zufall oder aus Glück oder weil es eben gerade noch mal so gekommen ist, sondern dann bekommen wir ihn, weil Gott ihn uns ganz gezielt schenken will. Und schauen Sie, diese göttliche Präzision, die sehen Sie auch an Gottes Zeitplanung, mit der Schöpfer diese Schwangerschaft inszeniert. Denn dieser Johannes, der da kommt, der sollte ja eine ganz besondere Aufgabe wahrnehmen. Was sollte er sein? Der Wegbereiter des Messias. Er sollte Jesus ankündigen, der großen Menge. So, und deswegen musste er natürlich zu der Zeit geboren werden, dass das passte, dass er geboren wurde, sodass er Jesus auch ankündigen konnte. Das war seine Aufgabe. Darum musste er jetzt geboren werden. Jetzt und nicht irgendwie 3 Jahre später. Das ist zu spät gewesen. So. Und nun ist ganz spannend, dass das natürlich Zacharias alles etwas überfordert. Ja, der muss sich ja innerhalb von Minuten auf diese neue Situation einstellen. Der hat ja nicht damit gerechnet. Und jetzt schauen Sie, was hier passiert. Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Und der Engel antwortet und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und daran sehen Sie, die Leute damals waren auch nicht leichtgläubiger als heute. Man sagt, oh ja, früher, die konnten mit Wundern, die haben darauf gewartet, dass Wunder geschehen. So ein Unsinn. Wie hat Maria reagiert, als sie plötzlich erfuhr, dass sie schwanger werden sollte, ohne mit einem Mann gewesen zu sein? Sie hat gesagt, kann nicht sein, ist biologisch unmöglich. Und genauso reagiert Zacharias in dieser Situation auch. Und nochmal ganz wichtig, Zacharias verstummt jetzt nicht, weil er einen psychologischen Schock bekommt, sondern Gott verschließt ihm einfach den Mund, bevor er sich noch weiter um Kopf und Kragen hier reden kann, wie er das ja schon fast getan hat. Ja? Und zugleich steckt in diesem Stoppsignal für Zacharias auch eine Ermutigung, weil er weiß, Gott ist mächtig, Gott greift ein, Gott ist wirklich da. Und jetzt hat er eben so eingegriffen, dass ihm jemand Maul mal gestopft hat. Gut, das war nicht schön, aber damit musste er leben. Ja? Und draußen, da warten die Leute immer noch auf den Segen, Vers 21. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm, und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, ging er heim in sein Haus, und nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Und plötzlich sind sie doch noch Eltern geworden, die beiden. Auf eine ganz natürliche Weise, aber als ein ganz besonderes Geschenk. Und Sie können sich vorstellen, die beiden Eltern haben viel zu verkraften in den kommenden Wochen. Plötzlich finden sie sich in dieser großen Linie wieder, und Zacharias als Priester, der kannte ja das Alte Testament, und Elisabeth aus frommem Hause, die wussten das. In dieser großen Linie, die Gott schon Jahrhunderte vorher durch wen angekündigt hatte? Durch den Propheten Malachi. Das ist ja für uns das letzte Buch im Alten Testament. Und Malachi sagt am Ende: Gottes Bote wird kommen. Und natürlich kannten die Malachi 3, Vers 1. Ich lese Ihnen das mal vor, wie es dort ausgedrückt wird. Malachi 3, Vers 1. Siehe, sagt Gott, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und dann nochmal in Malachi 3, 24. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Ich werde euch einen Propheten schicken als Vorläufer für meinen Messias. Und Zacharias, das wird alles durch euren Sohn passieren. Das heißt das. Euer Sohn, sagt Gott, wird die Welt vorbereiten für meinen Sohn. Und deshalb, lieber Zacharias, liebe Elisabeth, gebe ich ihn euch jetzt. Ich vertraue diesen Menschen euch zu treuen Händen an. Ihr sollt ihn prägen, ihr sollt ihn großziehen, ihr sollt ihm Geborgenheit schenken, ihr sollt ihn in der Bibel unterweisen, ihr sollt ihn beschützen, ihr sollt ihn heranreifen lassen, ihr sollt ihn darauf vorbereiten, ein Mitarbeiter für Gottes Sohn zu werden. Und das ist es auch, was unsere Kinder von uns lernen sollen. Dass wir sie prägen, dass wir sie großziehen, dass wir ihnen Geborgenheit schenken, dass wir sie in der Bibel unterweisen, dass wir sie beschützen, dass wir sie heranreifen lassen. Und dass es unser großes Ziel ist, sie darauf vorzubereiten, ein Mitarbeiter Gottes zu werden. Da hinten sitzt einer so schön im Schoß und ist jetzt sogar im Gottesdienst dabei, hat einen gesunden Kirchenschlaf, das ist auch ganz viel wert. Und sein Bruder sitzt daneben auf der anderen Seite. Schön, dass sie die Kinder mitgebracht haben. Und das ist ja so unsere Hoffnung, dass sie viel und früh von Gottes Wort verstehen. Und dass wir sie darauf vorbereiten, selber Mitarbeiter von Jesus zu werden. Das wird die größte Aufgabe eures Lebens, Zacharias, Elisabeth. Ich gebe euch diesen Johannes nicht nur deshalb, damit sich euer kleiner Lebenstraum erfüllt. Wäre ja auch ganz schön, ne? Damit ihr sagt, endlich wird's noch mal was. Nein, sondern das ist mein großer Plan für diese Welt, sagt Gott. Und der am Ende auch euch retten wird. Das ist also die erste starke Antwort, die Gottes Wort uns hier zeigt. Was macht die Würde der Eltern unantastbar? Dass uns unsere Kinder von Gott anvertraut sind. Und das steht nicht nur im Psalm 127, sondern das steht zum Beispiel auch im Psalm 139. Ich lese Ihnen jetzt nur diese wenigen Verse daraus vor, aber untersuchen Sie diesen Psalm bitte mal auch auf unser Thema. Psalm 139. Ab Vers 13, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und dann Vers 16, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner war. So hat Gott es geplant, mit jedem einzelnen Menschenleben. Und dieses einzelne, kostbare Menschenleben vertraut er dann einem Elternpaar an. Und das heißt, ihr Lieben, unsere Kinder kommen aus der Ewigkeit. Das dürfen wir nie vergessen. Unsere Kinder kommen aus der Ewigkeit. Gott hat sie uns geschenkt. Und wir als Eltern, wir haben in Gottes Schöpfungsordnung die anspruchsvolle Aufgabe, dass wir sie prägen, großziehen, ihnen Geborgenheit schenken, sie in der Bibel unterweisen, sie heranreifen lassen, damit sie Mitarbeiter für Jesus werden. Wir haben nicht die Garantie dafür, dass es gelingt. Wir können das nicht erzwingen, weil ja Gott mit jedem Menschen seine eigene Geschichte macht und weil Gott keine Enkelkinder hat, sondern jeder von uns persönlich gefragt ist, willst du diesem Gott dein Leben anvertrauen? Es gibt nicht jemanden, der Christ wird, weil er in einer christlichen Familie aufgewachsen ist. Das war auch bei Johannes dem Täufer nicht so. Und deswegen können wir es als Eltern nicht erzwingen. Also ich habe immer schon angefangen, dafür zu beten, dass unsere Kinder sich mal bekehren, wenn ich wusste, sie waren unterwegs. Ne? Also schon mit 9 Monaten Vorlauf gewissermaßen. Und Gott war so gnädig, dass er dann dieses Gebet auch erhört hat. Aber das können wir nicht erzwingen. Aber wir dürfen und sollen dafür wirklich beten. Und dann unseren Kindern das auch deutlich machen, du stehst selbstverantwortlich vor Gott. Du bist nicht dadurch Christ, dass du von uns da rangeführt worden bist, dass wir bei Tisch beten, dass wir dich mitnehmen zum Gottesdienst oder so. Sondern Jesus fragt dich auch persönlich nach deinem Leben, ob du ihm wirklich vertrauen willst, ob du das auch zugeben willst, dass du nach Gottes Maßstab ein Sünder bist, ein Mensch, der Vergebung braucht, weil er nicht so lebt, wie der heilige Gott es verdient hätte, dass wir leben, sondern weil wir den allmächtigen Gott, ja, von unserem Herzen her, wir wollen nicht ihm wirklich gehorchen, wir wollen am liebsten uns selbst gehorchen, wir wollen am liebsten unser eigenes Ding machen, wir wollen am liebsten unseren eigenen die Kopf durchsetzen, und deswegen brauchen wir alle Vergebung, wir müssen alle erkennen, dass wir letztlich ein Herz haben, das gegen Gott gerichtet ist. Und dass es nur einen einzigen gibt, der uns das vergeben kann, der uns diese Last, diese Schuld abnehmen kann, die uns in die Hölle werfen würde auf ewig. Und der Einzige, der es uns abnehmen kann, ist Jesus, weil er am Kreuz die Strafe bezahlt hat, die uns sonst hätte treffen müssen. So, und das ist so wichtig, dass wir das unseren Kindern auch erklären. Dass wir sagen, ja, wir sind alle Sünder vor Gott. Und wenn Gott gerecht wäre und uns so beurteilen würde, wie wir es verdient haben, dann könnte keiner in den Himmel kommen. Aber er hat uns lieb und er hat Jesus geschickt. Und Jesus hat alles für uns gegeben. Und das ist so wichtig, dass wir das unseren Kindern auch erklären. Und Gott muss ihnen dann das Herz öffnen. Und Gott muss das Wunder tun, dass sie wirklich sich im Licht von Gottes Wort erkennen als Sünder und begreifen, ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und es liegt in Gottes Händen, wann das geschieht. Aber ich bin überzeugt, dass es auch echte Kinderbekehrungen gibt. Aber das liegt nicht in unseren Händen. Also, uns sind die Kinder von Gott anvertraut. Und jetzt kommt ein zweites. Und wenn Sie diesen zweiten Gedanken noch geschafft haben, dann haben wir unsere Auslegungsarbeit für heute gemeinsam bewältigt. Noch ein zweites, was die Würde der Eltern ausmacht. Und das müssen wir jetzt ganz genau verstehen. Die Tatsache, dass unsere Kinder uns vor Gott in dieser besonderen Weise anvertraut sind, dass also zwischen Kindern und Eltern ein exklusives Verhältnis besteht, in das sich auch kein Staat einmischen darf. Das garantiert uns übrigens auch das Grundgesetz, dass der Staat den Eltern nicht in ihre Erziehung reinreden darf, wenn die Eltern ihre Aufgabe verantwortlich wahrnehmen. Und ich kann es nur immer wieder sagen, Eltern, passt auf, unser Staat wird an vielen Stellen sehr übergriffig. Und versucht, möglichst früh Einfluss auf die Kinder zu gewinnen. Möglichst schon sie in die Kinderkrippe zu rufen, damit man sie schon früh dort entsprechend indoktrinieren kann. Passt auf, dass der Staat nicht in eure Familien hineinreden kann und dass ihr eure Kinder erzieht und nicht irgendwelche anderen Leute, die möglicherweise von einem ganz anderen Menschenbild ausgehen. Also es ist ein exklusives Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Und wir können uns dabei auf das Grundgesetz auch berufen, dass das ausdrücklich nochmal festgeschrieben hat. Sie wissen das, Artikel 6 des Grundgesetzes. Und die Väter und Mütter des Grundgesetzes waren da besonders gründlich, weil sie gerade die Nazi-Diktatur hinter sich hatten und wussten, was passieren kann, wenn der Staat versucht, in die Familien hineinzuregieren und die Hoheit über die Lufthoheit über den Kinderbetten zu erobern, was ja auch heute wieder viele versuchen. Also ein exklusives Verhältnis. Aber diese Tatsache bedeutet jetzt nicht, dass wir als Eltern über das Leben unserer Kinder verfügen dürften. Sie bedeutet nicht, dass wir den Lebensweg unserer Kinder nach unseren Vorlieben festlegen dürften. Natürlich müssen wir, solange sie klein sind, als Erziehungsberechtigte viel für sie entscheiden. Das ist klar. Das ist auch richtig so, weil wir den besseren Überblick noch haben. Aber wir können nicht ihren Lebensweg festlegen. Und schauen Sie, Zacharias muss das noch in diesen ersten Minuten lernen. Als Gottes Bote ihm diese große Eröffnung macht und sagt, du wirst ein Kind kriegen. Und er zeigt ihm das, dass sein Kind letztlich Gott gehört, an einem Detail, an einer Einzelheit, die für jüdische Väter besonders wichtig war. Nämlich an der Namensgebung. Vers 13. Schauen Sie, was der Zacharias hier erwartet. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Zacharias, dein Gebet ist erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Johannes? Da wird Zacharias gestutzt haben. Genauso wie später, die Monate später, als die Verwandten das erfahren, sagen, was, die nennen den Johannes? heißt doch keiner in deren Familie so, müsste auch Zacharias heißen oder so. Ja, verstehen Sie? Ja, ja, das ist Absicht. Und schon an dieser Einzelheit zeigt Gott dem Zacharias Folgendes. Ja, unsere Kinder sind uns von Gott anvertraut, aber unsere Kinder gehören uns nicht, sondern Gott. Und das ist das Zweite, was für die Würde der Eltern ganz entscheidend ist. Unsere Kinder gehören nicht uns, sondern sie gehören Gott. Man könnte auch sagen, wir gehören gemeinsam Gott, wir und unsere Kinder. Und das macht Gott eben schon an der Namensgebung deutlich. Und ist ja hochinteressant, der Name Johannes ist griechisch Jochanan, und Jochanan kommt von dem hebräischen Jochanan, und Jochanan heißt, ich habe hier Hebräisch gelernt in Kreling und Griechisch auch, und Jochanan heißt, der Herr ist gnädig. Verstehen Sie, das ist der Name. Und das heißt, schon der Name des kleinen Sohnes ist eine Predigt für die ganze Familie. Johannes, komm mal her, Gott ist gnädig, ne? Johannes, isst dein Brot auf. Gott ist gnädig, isst dein Brot auf. Weil er immer wieder daran erinnert. Wenn Sie Ihren Sohn später rufen würden, dann wird das eine ständige Erinnerung an diese Botschaft sein, dass Gott gnädig ist, dass Gott Schuld vergibt. Und wissen Sie, das ist die tiefste Erklärung dafür, warum Zacharias und Elisabeth diesen Sohn bekommen dürfen, warum ausgerechnet sie gewürdigt werden als Eltern, den Vorläufer des Messias in ihrer Kleinfamilie aufwachsen zu lassen. Weil Gott ihnen das in seiner Großzügigkeit und in seinem Erbarmen geschenkt hat. Es ist einfach ein großzügiges Geschenk Gottes. Und wir müssen diesen Namen immer wieder für uns übersetzen. Gott ist gnädig, damit wir die Botschaft verstehen. Gott ist gnädig. Sie können sich das so vorstellen, das ist wie eine Münze mit zwei Seiten hat. Und auf der einen Seite steht, Gott ist gnädig, das heißt, Gott berechnet uns nicht, was wir verdient hätten. Denn verdient hätten wir Gottes Strafe, verdient hätten wir das Gericht, verdient hätten wir die Hölle, verdient hätten wir von Gott abgewiesen zu werden. Das hätten wir verdient, wenn es nach Recht und Gesetz ginge. Ich hätte das verdient und Sie genauso. So schreibt es die Bibel ganz klar. Das ist also die eine Seite der Münze. Gott berechnet uns nicht, was wir verdient hätten. Und auf der anderen Seite der Münze steht, Gott schenkt uns, was wir nicht verdient hätten. Verstehen Sie, das ist Gnade. Wenn Sie einem Menschen schnell erklären wollen, was Gnade ist, dann heißt es, Gott berechnet uns nicht, was wir verdient hätten. Und Gott schenkt uns, was wir nicht verdient hätten, nämlich den Himmel, Vergebung, ewiges Leben, einen Platz in Gottes Familie. Das ist so wunderbar. Wenn wir unsere leeren Hände hinhalten und sagen, Herr, schenke mir deine Gnade. Hast du das schon getan? Hast du das schon mal ganz bewusst zu Gott so gesagt? Herr, ich bin angewiesen auf deine Gnade. Jesus, ich brauche das, dass du am Kreuz für mich dein Blut vergossen hast. Wissen Sie, wir Menschen, vor allem Menschen, die so eine gewisse religiöse Ader haben, die gehen normalerweise vom Gegenteil aus. Das steckt uns so in den Knochen. Wir empfinden das meistens nicht so, wenn wir so mehr oder weniger ordentliche Leute sind, dass wir Gnade brauchen. Wir würden unseren Sohn nicht Johannes nennen, sondern am liebsten Justus. Justus heißt der Gerechte, ja? So, das würde zu uns passen, ja? Soll man ein ordentlicher Mensch werden, der Justus? Hat ja auch ordentliche Eltern. So denken wir, ja? Das ist so Justus, das würde passen, ja? Und diese Sicht von uns selbst, die kommt ganz klasse in einem Lied von Reinhard May zum Ausdruck, hat mir neulich mein Freund zugeschickt, ich bin ein alter Reinhard May-Fan, da schreibt er blickt so auf sein langes Leben zurück und sagt, vor mir liegt wie eine Landschaft mein Leben, Höhen und Tiefen zerklüftet und eben, nichts ist verborgen, nichts ist geschönt, keine Rechnung offen, mit allen versöhnt, alles ist gut, nichts, das ich entbehr, alles ist leicht, was will ich mehr? Und so wie Reinhard May das sprachlich sehr schön schreibt, so denken die meisten Zeitgenossen, die einen gewissen moralischen Anspruch haben, über ihr Leben. Die hätten gar keinen Bedarf für so einen Namen wie Johannes. Auch kein Verständnis dafür. Warum? Weil sie ihre Lage vor Gott falsch einschätzen. So wie Reinhard May auch in diesem Lied, den Becher leeren, wenn die Dämmerung fällt, im Einklang mit dir und mit Gott und der Welt. Tja, woher weißt du das? Vielleicht bist du im Einklang mit Gott, aber woher willst du wissen, dass Gott im Einklang mit dir ist? Er ist garantiert nicht im Einklang mit dir, wenn du nicht die Vergebung durch Jesus hast. Und schauen Sie, genau diese Selbstzufriedenheit, die es zu allen Zeiten gab, damals genauso wie heute, und aus der dann eine gewisse Sorglosigkeit Gott gegenüber wächst, die wird der Johannes dann 30 Jahre später mit seiner Predigt aufschrecken. Er wird Buße predigen. Er wird sagen, Sie können das in Matthäus 3 wunderbar nachlesen, kehrt um und bildet euch nicht ein, Ihr hättet bei Gott eine Chance, wenn ihr nicht Buße tut. Ihr braucht Vergebung. Das wird die Predigt von Johannes sein. Also Sie müssen sich das mal ganz in Ruhe angucken. In Matthäus 3, er sprach Vers 2, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann heißt es, als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn Gottes entrinnen werdet? Ja, also der hat wirklich Klartext geredet. Und er hat gesagt, kehrt um. Und er hat dann gesagt, es gibt nur einen sicheren Ort, zu dem ihr flüchten könnt. Es gibt nur einen Punkt, wo ihr wirklich Gnade finden werdet. Und das ist Jesus persönlich. Er ist die einzige Garantie dafür, dass Gott gnädig ist. Weil er am Kreuz alle unsere offenen Rechnungen bezahlen wird. Und ich, Johannes, ich trage nur den Namen, dass Gott gnädig ist. Johannes. Aber Jesus ist die Garantie dafür, dass Gott gnädig ist. Er muss wachsen, wird Johannes später sagen. Ich aber muss abnehmen. Jesus muss immer bekannter werden. Und ich kann immer mehr zurücktreten. So, und schauen Sie, das ist der wichtigste Grund dafür, warum unsere Kinder nicht uns gehören, sondern Gott. Nur Gott bezahlt die Rechnung ihres Lebens, nicht wir. Wir zahlen sicherlich viele Rechnungen für unsere Kinder im Laufe unseres Lebens. Aber die entscheidende Rechnung, die können wir, zeigen wir heute noch, ne? Aber die entscheidende Rechnung, die können wir nicht bezahlen, die kann nur er bezahlen durch Jesus. Und dann gibt es noch einen Grund, warum unsere Kinder nicht uns gehören, sondern Gott. Nur er bezahlt die Rechnung ihres Lebens, nur er bestimmt die Richtung ihres Lebens, die große Aufgabe. Schauen Sie, Lukas erzählt hier ab Vers 65, wie sich nach der Geburt von Johannes diese Begebenheit wie ein Lauffeuer verbreitete dort in der Landschaft. Das war ja auch eine starke Story, ne? Diese alten Leute, die dann so plötzlich noch schwanger werden. Und keiner hatte damit gerechnet. Und dann heißt es hier in Vers 66, dass die Leute sich fragten, was wird wohl aus dem Kindlein werden? Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Ich erinnere mich noch dran, als wir unseren Lukas bekamen, da war ich junger Pfarrer in einer Gemeinde hinter Nienburg. Und mein Vorgänger, der wohnte noch am selben Ort, das war ein pensionierter Pfarrer, und dessen Frau schenkte uns dann zur Geburt von Lukas ein T-Shirt mit diesem Bibelvers. Was wohl aus dem Kindchen werden wird? Da muss ich immer dran denken, wenn ich diesen Bibelvers lese, ja. Und jetzt ist er schon über 30, ja. Und wir sind dankbar, dass wir so schön zusammenarbeiten können. Okay, also, er bestimmt die Richtung ihres Lebens. Die Lebensaufgabe für Johannes haben nicht Zacharias und Elisabeth ausgesucht, sondern Gott. Verstehen Sie? Das war schon bei der ersten Begegnung im Tempel klar. Der wird der Vorläufer des Messias werden. Darüber gibt es gar keine Diskussion. Gott legt das fest. Er wird als Prophet auftreten. Er wird eine starke Wirkung haben. Und er wird den Leuten sagen, ihr schuldet Gott euer Leben. Ihr tut so, als wäre alles in Ordnung. Aber es ist nichts in Ordnung und ihr braucht seine Vergebung. Und euer Sohn, das steht ja hier in Vers 17 auch, der wird alles dran setzen, die Menschen aufzurütteln. Das hat der Engel dem Zacharias auch noch gesagt, Lukas 1, Vers 17. Er wird vor dem Messias hergehen, im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzubereiten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Das ist die Aufgabe, die Gott für ihn vorgesehen hat, Zacharias. Keine Diskussion, keine elterlichen Vorlieben. Er wird nicht die Priesterlinie fortsetzen. Er wird ein Prophet werden. Und dieser Aufgabe hat sich der Johannes dann wirklich später mit ganzer Leidenschaft angenommen. Weil er weiß, mein Leben gehört dem heiligen Gott und er hat mir meinen Auftrag gegeben. Und Zacharias, und das ist so schön, das können Sie ja auch sehen. Zacharias steht von Anfang an mit voller Überzeugung dahinter. Und die Elisabeth offensichtlich auch. Zacharias sagt ja dazu. Mein Sohn soll nicht meine Pläne umsetzen, sondern Gottes Pläne. Und als er endlich wieder sprechen darf nach dieser Schwangerschaft und als Gott ihm endlich die Zunge löst, Sie wissen, was da rauskommt. Da explodiert förmlich ein Dankgebet aus seinem Herzen. Das geht hier in Lukas 1, Vers 76 los. Wir kennen das als Benediktus, als diesen großen Lobgesang. Und da merkt man, der hat seine Bibel während dieser Phase des Stummseins gut weiter studiert. Und als er dann endlich wieder reden kann, da platzt es aus ihm heraus. Und er lobt Gott von ganzem Herzen. Und er sagt, du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe. Das ist das berühmte Benediktus und das ist die Aufgabe für Johannes. Und schauen Sie, das ist das Zweite, also die große Rechnung unseres Lebens bezahlt Gott und die große Richtung unseres Lebens beziehungsweise des Lebens unserer Kinder bestimmt Gott. Und genau diesen Anspruch hat Gott nicht nur gegenüber Johannes, sondern auch gegenüber euren Kindern und unseren Kindern. Die große Richtung ihres Lebens zu bestimmen. Wir befinden uns natürlich heilsgeschichtlich in einer anderen Situation als die damals, aber dieses Grundprinzip, das gilt. Und wenn Sie Großeltern sind und Kinder haben und mit denen in einem guten Verhältnis stehen, dann sagen Sie denen das auch. Machen Sie denen das klar. So wie bei uns persönlich hat Gott auch den Anspruch im Leben unserer Kinder, ihr Herr zu sein. Auch sie verdanken ihm alles. Auch unsere Kinder fordert Jesus auf, folge mir nach. Und natürlich, wir können das als Eltern nicht erzwingen, dass sie sich bekehren. Haben wir ja schon gesagt. Das ist eine Sache zwischen Jesus und ihnen allein. Aber wir wollen beten dafür und wir müssen reden dafür. Und wir müssen unseren Kindern eins immer wieder deutlich machen und unseren Enkelkindern genauso. Wie du dein Leben führst und welcher Aufgabe du dich verschreibst, dafür schuldest du Gott Rechenschaft. Verstehen Sie? Das ist die wichtigste Botschaft, die wir ihnen mitgeben müssen. Unsere Kinder müssen von uns wissen, dass das die Wahrheit ist. Dass sie nicht irgendwie blind ihr Leben in irgendeine ja, selbstgewählte Illusion hinein investieren sollen, sondern sie haben, genauso wie wir, die Verantwortung vor Gott. Sie müssen sich für das, was sie machen, vor Gott verantworten. Und wissen Sie, da ist auch die Frage nach unserem Vorbild. Merken unsere Kinder das an unserem Leben? Dass wir bei den Entscheidungen, die wir treffen, wissen, wir stehen im Urteil Gottes und wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Vielleicht darf ich das hier kurz erzählen. Da waren die Kinder noch ganz klein und dann haben wir manchmal Sonntag zusammen so ein bisschen Mittagsruhe gemacht nach dem anstrengenden Gottesdienst. Und dann habe ich immer versucht, ein bisschen zu ruhen. Die Kinder haben weiter erzählt oft. Und dann gab es mal so ein schönes Gespräch. Da hat Tabea gesagt zu Lukas, also Tabea war 2 Jahre jünger, die war schätzungsweise 2, 3 war sie so, ne? In dem Dreh. Da hat sie gesagt, sei jetzt ruhig, Papa muss jetzt schlafen. Und da hat er geantwortet, Papa muss gar nichts. Papa darf schlafen, Papa muss sich nur an die 10 Gebote halten. Ne? So. Und das war theologisch sehr gut. Und da habe ich mich gefreut, weil ich gemerkt habe, der Kerl hat kapiert, du stehst auch im Urteil Gottes, du kannst auch nicht machen, was du willst, sondern wir leben verantwortlich vor Gott. Und das sollen wir unseren Kindern immer wieder deutlich machen. Ihr lebt im Urteil Gottes. Er hat den Anspruch, die große Richtung eures Lebens zu bestimmen. Und dann ein letzter Aspekt, der dazugehört, was es bedeutet, dass unsere Kinder nicht uns gehören, sondern Gott. Die Rechnung ihres Lebens kann nur Gott bezahlen, die Richtung ihres Lebens will Gott bestimmen und die Reichweite ihres Lebens hier auf dieser Erde, auch die bemisst Gott. Also wenn man Elisabeth und Zacharias gefragt hätte, wollt ihr, dass euer Sohn ein langes Leben hat, dann hätten sie bestimmt gesagt, natürlich, möglichst 90 soll er werden. Und sie werden ihn so gut wie möglich beschützt haben als kleines Kind, aber sie wussten auch, es steht nicht in unserer Hand, auch nicht wie alt unser Kind wird. Im Psalm 139, Vers 16 heißt es, alle Tage waren in deinem Buch geschrieben. Als der Täufer schließlich an die Öffentlichkeit tritt, 30 Jahre später, da sind seine Eltern wahrscheinlich schon heimgegangen. Von denen lesen wir nichts mehr. Bei Maria, bei der leiblichen Mutter von Jesus, war das anders. Die hatte den Sohn ja noch sehr jung geboren. Die hat das Finale gewissermaßen miterlebt. Johannes dagegen hatte sehr alte Eltern. Die haben dann sein Ende nach 30 Jahren nicht mehr mitbekommen. Aber wenn sie das zu entscheiden gehabt hätten, die Reichweite seines Lebens, also im Sinne von Dauer, von Lebensjahren, dann hätten sie das bestimmt anders bemessen, als Gott das tat. Aber ihr Sohn gehörte nicht ihnen, sondern Gott. Natürlich ist die Reichweite von Johannes groß geworden, dadurch, dass wir heute noch über ihn predigen, dass wir heute noch von ihm lernen. Aber was das Alte anging, wir wissen aus dem Neuen Testament ziemlich genau, wie Johannes gestorben ist. Ziemlich früh, irgendwann mit gut 30. Kurz vorher hatte er noch Bilanz gezogen, ganz getrost Bilanz gezogen. Da hat er gesagt, Johannes 3, Vers 27 bis 30, da steht das, meine Aufgabe ist erfüllt. Ich habe von dem Messias gepredigt und jetzt ist er gekommen. Und dann sagt er diesen Satz, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Jetzt geht es nicht mehr um Johannes, jetzt ist nur noch Jesus wichtig. Meine Aufgabe ist getan. Aber er hat trotzdem mutig weiter gepredigt. Und dann ist Folgendes passiert. Wir lesen das in Markus 6, Vers 17 und 18. Dann ist Folgendes passiert. Herodes hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes aber hatte zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Der hat das ganz offen gesagt, er hat sie mit Gottes Gebot konfrontiert, er hat gesagt, das ist Ehebruch, was du machst. Und Gottes Wort hat auch zusätzlich verboten im Alten Testament die Heirat mit der Frau eines noch lebenden Bruders. Also das war sowohl Ehebruch als auch Inzest. Und man muss sich mal überlegen, welche Berge von Schuld sich ohnehin in dieser Herodes-Dynastie aufgetürmt hatten. Und dieser Verfall der Gottesfurcht zeigte sich besonders krass und schnell in den Bereichen von Ehe und Familie. Und das ist ja heute an vielen Stellen auch so. Es zeigt sich oft besonders krass an diesem sensiblen Punkt von Ehe und Sexualität und Familie. Johannes war kein Moralprediger. Johannes wollte nicht in erster Linie, dass die Leute ordentlich leben, sondern er wusste, sie brauchen, dass sie zu Gott zurückkommen, dass ihr Herz verändert wird, dass sie endlich anfangen, Jesus zu glauben. Das ist wichtiger. Aber er hat gesagt natürlich, welche Folgen daraus kommen, dass man dann Gottes Gebote auch ganz anders ernst nimmt. Und natürlich hat diese Herodias, die gegen Gottes Gebot diesen Herodes geheiratet hatte, die hat diesen unerschrockenen Prediger gehasst. Die hat ihn gehasst wie die Pest. Hier steht in Vers 19, Markus 6, Vers 19, Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und konnte es nicht. Warum? Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch er hörte ihn gern. Ist das nicht erstaunlich? Dieser gottlose Machtpolitiker, der sich doch irgendwie angezogen gefühlt hat von diesem Täufer, weil ihm da eine Wahrhaftigkeit, eine Reinheit, wahrscheinlich etwas Göttliches auch begegnete, weil er ja an Jesus glaubte, der Johannes, und weil er mit Jesus lebte. Er merkte, dieser Mann kommt irgendwie wie aus einer anderen Welt. Der hat etwas, was ich nicht habe, was ich vielleicht gerne hätte. Also da war diese Anziehung und Abstoßung gleichzeitig. Es war ihm ungemütlich, weil es sein Gewissen aufschreckte, aber irgendwie hat er doch immer wieder das Gespräch mit ihm gesucht. Und die Herodias, die war eiskalt, die wollte ihn im Grunde genommen nur ermorden lassen. Die hat gesagt, dieser grauenvolle Moralapostel, der muss endlich beseitigt werden. Und dann kam dieser schauerliche Tag. Sie können das nachlesen, Markus 6 und Matthäus 14. Herodes, große Geburtstagsfeier mit seinen Spezies. Sie begehen das als ein Trinkgelage. Da ist wirklich alles so los, was man sich bei so einem schaurigen Trinkgelage vorstellen kann. Und zu fortgeschrittener Stunde, und die Bibel berichtet uns diese Einzelheiten, zu fortgeschrittener Stunde lässt sich dann diese Herrenrunde durch einen Solotanz von Herodes Stieftochter in Stimmung bringen. Es ist eklig, aber es ist so haben die es gemacht. Und so wird es auch hier beschrieben. Und zur Belohnung hat die noch dann einen Wunsch frei. Nachdem sie da rumgetanzt hat vor den alten Männern, sagen sie so, jetzt darfst du dir was ausruhen. Und hören Sie, was dann passiert ist. Markus 6, Vers 24. Und er schwor ihr einen Eid, was du von mir bittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Also sowas sagt einer auch nur, wenn er wirklich schon besoffen ist. Aber nun hatte er es gesagt. Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, also die Tochter der Herodias, fragte Herodias, was soll ich bitten? Und sie sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und da ging sie sogleich eilig hinein zum König und bat ihn, ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich auf einer Schale, das Haupt Johannes des Täufers. Und so ist es gekommen. Sie holen Johannes aus dem Kerker von Machaerus, das ist in der Nähe des Toten Meeres, das wissen wir von Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber, dass er dort aufbewahrt worden war. Ein Jahr lang in Untersuchungshaft und sie lassen ihn da rausholen. Verstehen Sie, manche Wege, die Gott zulässt, verstehen wir einfach nicht. Und für Johannes, und darin liegt ein Trost, für Johannes bedeutet dieser Mord den schnellen Heimgang zu seinem Herrn. Also um den brauchte man sich keine Sorgen dann mehr zu machen, ja. Aber ein schweres Ende, sein Leben, aber das war das Gute, war vollendet. Er hat das ja selber gesagt, sein Auftrag war erfüllt. Und für ihn galt das Gleiche, was Paulus in seinem letzten Brief kurz vor der Hinrichtung von sich selbst bekannte. Paulus in seinem letzten Brief, 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. Und das hätte Johannes genauso schreiben können. Da sagt Paulus, ich werde schon geopfert, 2 Timotheus 4, Vers 6. Und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird. Nicht alleine mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und so hätte Johannes der Täufer das auch beten können. Johannes, seine Eltern waren ihnen auf diesem Wege vorausgegangen. Die hatten ihren Johannes bestimmt sehr geliebt. Die haben alles getan, um ihn für diesen Auftrag vorzubereiten, die Würde der Eltern, um ihn auszurüsten für diesen Weg, den Gott vorgesehen hatte. Und sie konnten so handeln, weil sie verstanden hatten, wem unsere Kinder gehören. Und was sie auch verstanden hatten, was unsere Würde als Eltern ausmacht. Unsere Kinder sind uns anvertraut von Gott. Aber unsere Kinder gehören uns nicht, sondern sie gehören Gott. Das war das Zweite. Denn nur Gott hat die Gnade, um ihre Rechnung zu bezahlen. Nur Gott hat die Weisheit, ihre Richtung zu bestimmen und den großen Plan ihres Lebens. Und nur Gott hat auch die Macht, die Reichweite ihres Lebens zu bemessen. Und deshalb dürfen wir unsere Kinder und unsere Enkel getrost ihm anvertrauen. Und wir wollen sie immer wieder dazu ermutigen, Gottes Willen für ihr Leben zu suchen und Gottes Führung für ihr Leben zu suchen. Beten sie. Und wenn sie sagen, ach, ich habe nicht mehr so den Draht zu denen, sie haben den Draht zu Gott. Sie können immer noch beten für das Leben ihrer Enkel, ihrer Kinder. Oder wenn sie keine eigenen Enkel oder Kinder haben, sie erkennen bestimmt Kinder in ihrer Nachbarschaft, Kinder von Freunden. Nehmen sie sich dieser Kinder an und bringen sie immer wieder vor Gott. Und es kommt im Letzten, das muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht darauf an, dass sie hier ein schönes Leben haben und möglichst gesund bleiben oder werden, so sehr wir ihnen das wünschen. Und auch dafür dürfen wir beten. Natürlich bete ich auch dafür, meine Frau auch, dass die Kinder gesund bleiben und dass sie mit ihren beruflichen Herausforderungen klarkommen und dass sie jetzt, die Tochter ist jetzt mit ihrer Familie gerade mal für eine Woche in Griechenland, dass sie sich da gut erholen und dass sie behütet zurückkommen und so. Klar, beten wir dafür auch. Aber das ist nicht das Entscheidende. Wir dürfen dafür beten, ja, aber das Wichtigste, was unsere Kinder genauso brauchen wie wir es, dass sie sich zu Jesus bekehren, dass sie Jesus als ihren Retter anrufen und dass sie Jesus als ihrem Herrn folgen. Erst dann wird alles gut, aber dann wird auch alles gut. Und deshalb erlauben Sie mir zum Abschluss, von einer Mutter zu erzählen, von der Pastor Kemner uns berichtet hatte. Pastor Kemner hier im Glaubenszentrum, nicht weit von hier entfernt. Und deswegen denke ich, passt gerade, wo ich heute hier in Duisorn predigen darf, ist doch, dass ich mit einer besonderen Begebenheit auch aus dem Leben von Pastor Kemner hier schließe. Er erzählt das, er war auswärts zu einem Vortrag, und da kommt eine Frau auf ihn zu und sagt zu ihm, Herr Pfarrer, darf ich Sie mal umarmen? Und war ja ein bisschen verwundert, er sagt, ja, was will die? Er ist verdutzt, aber er hat es schließlich erlaubt. Er sagt, irgendwas wird sie sich schon dabei denken. Und dann hat sie es ihm erklärt. Sie sagt, ich will es Ihnen sagen, warum ich Ihnen so dankbar bin. Ich habe so lange für meinen Sohn gebetet. Scheinbar erfolglos. Jahre, Jahr aus, Jahr ein. Und dann kam Pastor Kemner zu evangelistischen Vorträgen in ihren Ort. Und an einem der letzten Abende dort ist ihr Sohn hingegangen und es hat ihn im Herzen getroffen. Das war ein ziemlicher Rabauke. Aber er hat begriffen, ich brauche Jesus und ich bin ohne ihn verloren. Und plötzlich, als die Frau das so erzählt, da erinnert Kemner sich. Na klar, wie noch spät am Abend es in seinem Quartier geklingelt hat und ein junger Mann stand dort, völlig aufgelöst. Kemner sagt, was wollen Sie? Kommen Sie rein. Er sagt, bitte lassen Sie das Licht aus. Wir müssen reden. Und dann hat er ausgepackt. Er hat gesagt, ich bin verloren vor Gott, wenn ich keine Vergebung bekomme. Ich weiß es, ich bin verloren. Und Kemner hat sich alles angehört und anschließend sagte, haben wir alles vor Gott gebracht. Und wir haben alles Jesus hingelegt und ihm gedankt für seine Vergebung. Und ja, genau, sagt die Mutter. Und dann noch in der Nacht ist er nach Hause gekommen und er hat mich geweckt und er hat mir alles berichtet. Er hat gesagt, Mutter, ich gehöre jetzt zu Jesus. Es ist alles gut geworden. Und am nächsten Morgen ist er dann wieder mit seinem Auto aufgebrochen und von dieser Fahrt kam er nicht mehr zurück. Ein tödlicher Unfall ohne sein Verschulden. Und die Mutter sagte, und wissen Sie, trotzdem bin ich Gott so dankbar, weil ich weiß, dass er jetzt gerettet ist. Weil ich weiß, dass ihm nichts mehr passieren kann. Weil ich weiß, dass ich ihn im Himmel wiedersehe. Und dann fügte sie leise hinzu, das Wichtigste ist doch, Herr Pfarrer, dass er jetzt bei Jesus sein darf. Ich will ihn auch gar nicht wieder zurückhaben. Ich habe ihn gut nach Hause gebracht. Ich habe ihn gut nach Hause gebracht. Lass uns beten. Herr, das ist auch unser Wunsch für unsere Kinder, dass wir sie gut nach Hause bringen, Herr. Dass sie dich finden, Herr, dass sie dir folgen, dass sie sich einsetzen lassen, auch in deinem Dienst, egal was für einen Beruf sie haben. Danke, Herr, dass du uns unsere Kinder schenkst und dass du uns eine so große Aufgabe mit ihnen gibst. Herr, und du kennst die ganzen einzelnen Lebensgeschichten, die wir jetzt hier zusammensitzen, Herr. Du weißt, welche einzelnen Biografien damit verbunden sind. Und wir wollen dich einfach für jeden Einzelnen bitten. Von unseren Kindern, von unseren Enkeln. Wir wollen dich für die bitten, die schon mit dir leben, Herr, und dir folgen. Und für diejenigen, die noch nicht den Schritt zu dir hin gewagt haben. Wir wollen dich für die Enkelchen bitten, auch wenn sie noch ganz klein sind, dass sie doch bald den Weg zu dir finden mögen, Herr. Und dass du dich über sie erbarmen mögest. Und dass ihr Leben ein Leben wird, das zu deiner Ehre geführt wird. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir wirklich glaubwürdige Vorbilder für sie sein können. Als Eltern, als Großeltern, als Freunde, Herr. Wir danken dir, dass du es so wunderbar geplant hast. Mit Familien, mit Vater, Mutter und den Kindern, Herr. Und dass du uns als Eltern eine so besondere Würde auch geschenkt hast durch diese Aufgabe. Wir bitten dich auch für die Menschen, die Ehen, die kinderlos geblieben sind, Herr. Und wo man es oft nicht versteht, warum es so gekommen ist, segne sie auch und danke, dass du ihnen auch ein ganz erfülltes Leben schenken kannst, dass sie für viele andere zu geistlichen Müttern und Vätern werden können. Und wir bitten dich auch für diejenigen, die ihren Lebensweg ohne Ehepartner gehen, Herr, und die sich vielleicht auch manchmal einsam fühlen, aber gib doch, dass sie wissen, dass du trotzdem ganz nah bei ihnen bist, ja gerade, und dass du in ihrer besonderen Situation für sie auch eine besondere Aufgabe und einen besonderen Dienst hast. Lieber Herr, wir brauchen dich und wir loben dich dafür, dass wir dich anrufen dürfen und dass du versprochen hast, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht weg. Herr, wir haben dich lieb und wir befehlen unser Leben ganz neu unter deine starken Hände. Amen.